NDR Kultur. Das Gespräch.
Am 25. Mai ist Stefan Lohr gestorben. Er war lange Jahre Leiter der Redaktion Kultur Aktuell, später dann der Literaturredaktion von NDR Kultur. Stefan Lohr hat Maßstäbe gesetzt, menschlich wie redaktionell. Er brachte vielen Menschen Kunst und Literatur nahe und viele derer, die sie machten, brachte er zusammen. So gelang es ihm etwa 1994 spektakulär, die beiden Großschriftsteller Günter Grass und Martin Walser wieder miteinander ins Gespräch zu bringen. Zuvor hatten Grass und Walser, die sich bereits seit den Tagen der Gruppe 47 kannten, 12 Jahre lang kein Wort mehr miteinander gewechselt. Sie standen sich politisch zunehmend konträr gegenüber und hatten sich insbesondere über den Begriff der Nation, das Ideal der deutschen Einheit und die Praxis der Vereinigung der beiden Teile Deutschlands zutiefst zerstritten. Stefan Lohr gelang es, Günter Grass und Martin Walser trotzdem erstmals wieder miteinander ins Gespräch zu bringen, in einem kontroversen Dialog über Deutschland. In Erinnerung an seine Leistungen und an den Menschen Stefan Lohr wiederholen wir heute Ausschnitte aus diesem denkwürdigen Gespräch aus dem Jahr 1994. Stefan Lohr begann.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Diese heutige Sonderausgabe unserer Reihe Diskurs und Dokument ist einem Gespräch über Deutschland gewidmet. Die Schriftsteller Günter Grass und Martin Walser sitzen sich hier im Studio gegenüber. Beide Autoren haben sich sowohl in ihrem belletristischen Werk wie vor allem auch in ihren essayistischen Einlassungen mit der nationalen Frage dieses Landes auseinandergesetzt. Martin Walser etwa in seiner Rede im April 1988, in der er seinem Geschichtsgefühl von der Notwendigkeit der Überwindung der deutschen Teilung Ausdruck gegeben hat. Günter Grass, der in seiner Rede vom Verlust im November 1992 noch einmal den schamlosen Ausverkauf der Konkursmasse DDR zu beenden aufrief. Martin Walser. 4 Jahre nach der staatlichen Vereinigung Deutschlands, 5 Jahre nach dem Fall der Mauer, wie bewerten Sie thesenhaft heute den Stand der deutschen Einheit?
Ja, ich habe natürlich täglich nicht das Gefühl, dass das etwas sei, was ich zu bewerten habe, sondern ich habe täglich irgendwann durch irgendeinen meist politischen Anlass habe ich das Gefühl, dass ich mich immer noch freue, dass das geglückt ist, dass diese blödsinnige Trennung überwunden werden konnte. Und diese Freude kann nicht restlos getrübt werden durch die Mühen des allmählichen Zusammenwachsens.
Günter Grass, Ihr Resümee.
Also meine anfängliche Freude vom November 89, als die Mauer endlich fiel, ist bald danach geschwunden. Das Geschenk, das uns gemacht wurde, die Leistung lag ja eher bei den Tschechen und bei den Polen und zum Schluss bei Gorbatschow als bei uns, ist verhunzt worden. Es liegt auf dieser Einheit, dieser möglichen Einheit und Einigung, kein Segen. In erster Linie, weil das Ganze auf einem Verfassungsbruch, auf einer Verfassungsbeugung beruht, indem man das Grundgesetz, den Schlussartikel, der zwingend vorgeschrieben hatte, dem deutschen Volk eine neue Verfassung vorzulegen, missachtet hat. Und zum anderen, weil man das, was im Vertrag ja drinsteht, Beitritt, das ist auch der Artikel 23 des Grundgesetzes vorgeschrieben hatte, dann doch von der Praxis her zu einem Anschluss wurde. Und diese Schäden, die zu einer ohne jede Not zu einer abermaligen Spaltung geführt haben, sozialer Art, mentaler Art, werden schwer zu überwinden sein. Ich hoffe, dass es gelingt, aber es gibt wenig Anzeichen dafür. Diese Kardinalfehler, die am Anfang gemacht wurden, zu überwinden.
Wir haben eine Menge zu bereden. Die Spannung ist groß zwischen diesen Positionen. Günter Grass und Martin Walser, prominente Vertreter der, was man so nannte, deutschsprachigen Nachkriegsliteratur, in den 60er Jahren eher gemeinsam im linken Lager geortet. Sie stehen heute, so lassen jedenfalls die Reaktionen auf Ihre Reden und Aufsätze vermuten, für ganz unterschiedliche gesellschaftspolitische Positionen. Die wollen wir in diesem Gespräch herausarbeiten, so polemisch wie argumentativ. Zumal Ihrer beider Sorgen ja einen gemeinsamen Bezugspunkt haben. Die Frage nach dem in Deutschland so schwierigen Begriff der Nation. Günter Grass.
Also ich hoffe, dass dieses Gespräch, Martin, sich nicht festhakt an Zuweisungen, die auch du zu Recht kritisiert hast in deinen Reden und Aufsätzen, die ich gelesen habe, indem du zu meinem Vergnügen und bei Kopfschütteln auf einmal neben Enzensberger gestellt wirst, was also eine der unsinnigsten Gruppierungen ist, die ich mir je vorstellen kann. Aber wer schützt uns vor dem deutschen Feuilleton?
Und vor den Platzanweisern.
Und vor den Platzanweisern. Und ich habe bei dir an einigen Stellen gelesen, wie du pauschal von den Linken sprichst. Dabei könntest du zum Beispiel wissen, dass meine linke Position eine immer auch nationalbestimmte gewesen ist. Ich habe zu einem sehr frühen Zeitpunkt, 1965, angefangen, mir Gedanken zu machen, wie kann das dann eines Tages mal aussehen, wenn sich die Chance bietet einer Vereinigung. Und dafür mich, da hätte ich mir eigentlich von dir noch stärkere Unterstützung erhofft, dass wirklich Profunde in Deutschland im Föderalismus liegt. Und wir immer Schiffbruch erlitten haben, wenn es auf einen Zentralismus hinauslief, ging meine Tendenz in diese Richtung. Und so auch nach 89, deswegen habe ich vorgeschlagen, mit einer Konföderation zu beginnen. Übrigens Kohls Anfangsgedanke, den er rasch über Bord geworfen hat, als die Wahlkämpfe bevorstanden. Und dann hätte man daraus meiner Meinung nach wie vor das Richtige etwas Neues machen müssen. Nicht eine vergrößerte Bundesrepublik, sondern auf diesem Föderalismus fußend einen Bund deutscher Länder. Mit einer neuen Verfassung, wie es das Grundgesetz, das von den Vätern als Provisorium, richtig wortwörtlich als Provisorium gedacht war, vorgesehen war. Das ist leider nicht geschehen und so ist es zu diesen Beschädigungen gekommen. Was nun links und rechts betrifft, du standst eine Zeit lang in den 70er Jahren weit links von mir. Ich bin immer ein moderater Sozialdemokrat gewesen, bin das auch heute noch und bleibe das auch. Und man kann das als Unbeweglichkeit schimpfen. Aber bei mir hat es nie eine Verführung von irgendwelchen KP-Flügeln ausgegangen. Das hat man damals also als ein Manko gescholten. Und heute erlebe ich, dass viele, die sich in den 70er Jahren, Ende 60er Jahre, weit links von mir sahen, nun in rechte Positionen gerückt sind, mit sich selbst abrechnen, zu Recht oder zu Unrecht, und dabei in diesen Fanatismus der Konvertiten verfallen. Es kommt dann, kaum haben sie mit sich ein wenig abgerechnet, sollen andere auch über einen Leisten springen, den ich mir nie gesetzt hatte. Und das ist, hat dieses Gespräch, glaube ich, in den letzten Jahren in vielen Bereichen vergiftet. Und ich hoffe jedenfalls, dass wir hier auch aus alter Freundschaft und aus unserer Zeit aus der Gruppe 47 und aus gemeinsamen Dingen, die wir gemacht haben, diesen Verführungen nicht erliegen.
Ja, das ist schon ein ganzes Biografieprogramm, dass du das skizzierst. Also, ich will mal mit der Erfahrung anfangen bei mir, die ich für die komischste und unverständlichste und eigentlich auch unannehmbarste halte. Das hat auch mit rechts und links zu tun. Ich muss sagen, erstens habe ich immer bewundert und habe es auch immer gesagt, dass ich die Konsequenz, mit der du deine sozialdemokratische Nähe vertreten hast, durch die Jahre, Jahrzehnte fast, da habe ich immer gesagt, das ist großartig. Nur etwas, Günther, gut, links und rechts von dir. Ich habe, und das denke ich manchmal mit Sorge, ich habe selber nicht das Gefühl, dass ich mich bewegt hätte und finde mich heute weit rechts draußen und war früher weit links draußen. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich mich bewegt hätte. Das müsste ja in den 80er Jahren passiert sein. Ich glaube, du hast das auch irgendwann mal schriftlich in einer Rede gesagt und das entspricht ganz meinen Erfahrungen, dass ja die Schriftsteller nicht mehr nach dem bewertet werden, was sie schreiben als Romanciers und so weiter, sondern dass jeder wird beurteilt nach mehr oder weniger provozierten Statements, die man dann aneinander reiht und daraus an die Wand ein Plakat klebt. Ich wundere mich. Ich meine, ich will die Platzanweisungen nicht korrigiert wissen, meinetwegen. Ich will nur dieses öffentliche Platzanweisungswesen einmal charakterisieren mit einer persönlichen Erfahrung. Von mir aus soll das jetzt auch so bleiben. Ist mir egal. Aber nur, ich habe in den 80er Jahren habe ich die Gründungsrede der IG Medien gehalten in Düsseldorf, nicht wahr? Ich habe an der Diskussion der Statuten für diese Gewerkschaft noch mitdiskutiert. Ich habe 86 ein Stück zur Aufführung gebracht, ein Arbeitslosenstück, muss ich jetzt mal sagen. Ich war, dass es eindeutige Inhalte hat. Ich habe in irgendeinem Jahr danach bei der Kampagne der IG Metall für die 35-Stunden-Woche habe ich mitgearbeitet. In dem, was da veröffentlicht worden ist, ist mein Statement drin. Ich habe, ich muss das einmal so aufzählen, bloß das, weil die Leute ja wegen dieser Platzanweiser, nicht wahr? Ich habe dem damaligen DGB-Vorsitzenden Mayr eine Rede geschrieben während des Golfkriegs für die Hofgarten-Demonstration in Bonn. Er hat sie nicht gehalten, aber ich habe sie ihm geschrieben, nicht wahr? Ich bin zu allen den Tagungen in den 80er Jahren gefahren, die Ernst Breit, als er Vorsitzender des Deutschen Gewerkschaftsbundes war. Ich bin nach Unkel bei Nebel gefahren am Rhein. Und wir haben diskutiert und so weiter, da ist, ob da was dabei herausgekommen ist oder nicht. Aber mich haben die Gewerkschaften immer interessiert. Ich bin Gewerkschaftsmitglied und werde es bleiben. 86 habe ich ein Interview gegeben der Welt und da habe ich das gesagt, dass ich mich nicht an die deutsche Teilung gewöhnen kann. Und habe das dann noch mal 2-3 Mal in Interviews und habe es 88 auf einer öffentlichen Rede, seit Jahren hatte man mich eingeladen, aufgefordert, Reden über dieses Land in München da auch mitzumachen. Gut, habe ich gemacht und habe ich gesagt, Sie haben das Wort zitiert, Geschichtsgefühl, ich kann mich daran nicht gewöhnen. Von da ab brach Hohn los und jede Art von wirklich ekelhafter Diffamierung, nicht wahr? Das muss ich sagen. Und daher meine Erfahrung, dass die Linken im Beleidigen und polemisch sein können, viel gemeiner sind als die Rechten, weil sie besser wissen, was wehtut. Martin,
ich musst du ja sicher nicht überzeugen. Für mich bist du immer, jetzt, auch heute noch, ein Linker mit aufgeklärt konservativem Hintergrund. Das ist, so sehe ich deine Befindlichkeit. Das ist eine Meinung, die ich äußere. Es ist auch ein Stück Erfahrung dabei, weil wir uns lange kennen. Und wenn du sagst, dass in der Diffamierung die Linken noch schlimmer sind als die Rechten, ist das eine Pauschalierung, bei der die Erfahrung bei dir eigentlich Einspruch erheben müsste. Du sagst, du hast ein Interview der Welt gegeben. Du bist derjenige gewesen, der mal zu Recht bei der Gruppe 47 einen Boykott gegen die Springerpresse
darüber müssen wir sprechen.
An den ich mich heute noch halte. Ja. Rühmkopf ist, glaube ich, noch ein paar, 2-3 Leute, sind die Letzten, die das machen. Ich schelte das nicht. Du hast deine Entscheidung getroffen, ist in Ordnung. Nur du weißt doch aus Erfahrung aus diesen Zeiten, was in den Springerblättern aus dieser rechten Ecke an Diffamierungen gelaufen ist. Wie Böll zum Beispiel kaputt gemacht worden ist, regelrecht. Ja? In seinen letzten Lebensjahren durch Diffamierungskampagnen ohne Gleichen. Der hat bis zum Schluss seines Lebens prozessieren müssen. Das sind an das, was heute, als das ist zwar scheußlich und hässlich und spricht gegen uns als Schriftsteller, diese Selbstzerfleischung auf Feuilletongebot, aber es ist ein Klacks gegen das, was in all den Jahren von rechts gekommen ist. Und entschuldige.
Günther, das darf ich schnell sagen. Diese Anti-Springer-Resolution, die habe ich nicht nur unterschrieben, sondern die habe ich formuliert. Ich sehe die heute noch da sitzen. Sie formuliert. Und ich hielt sie, darüber ist heute gar nicht mehr darüber zu reden, das ist ganz klar, ich hielt sie für eine höchst notwendige Kampf,
Versuch einer Kampfmaßnahme gegen die damalige Springerpresse. Nach meiner Meinung war 1986 die Springerpresse keine Kampfpresse mehr. Ein Boykott, das hielt ich nicht für den Eintritt mit einem Gelübde in einen Orden, sondern für eine aktuelle Kampfmaßnahme. Und ich habe also ein Interview der Welt gegeben, habe das auch dann nachher noch dazu gesagt, dass ich das einem Journalisten zuliebe getan habe, gesagt, Herr Dr. Reitze, wo Sie sind immer, weil das ist ein Mann, mit dem ich vorher schon in einer anderen Zeitung zusammengearbeitet hatte. Und das war für mich hatte das überhaupt nicht den Charakter von irgendetwas wie Verrat oder so etwas. Lassen wir das. Ich sage aber.
Ich hatte Verrat vor Wort.
Nein, ich meine, wie das dann eben da losging, nicht wahr?
Nur, also, bevor wir das Thema abschließen, aber vielleicht noch ein Wort dazu. Rühmkopf und ich haben einmal auf Aufforderung eines Chefredakteurs der Welt ein Gespräch gehabt in Hamburg. Der wollte haben, dass wir auch dort schreiben. Nur um dir zu zeigen, dass es nicht einfach eine ideologische Verbocktheit war. Sagen, na gut. Aber vielleicht, wenn wir da anfangen zu schreiben, wäre doch mal ein Leitartikel von Ihnen, rückblickender Leitartikel, fällig. Der muss sich nicht auf uns beide beziehen, zum Beispiel auf Heinrich Böll, wie man dem Unrecht getan hat. Dieser Mann ist wenige Wochen später bei Springer gefeuert worden. Es ist ein Irrtum anzunehmen, dass sich grundsätzlich etwas in der Springer-Presse geändert hat. Sicher bestimmte Zielrichtungen sind einfach historisch nicht mehr da. Aber von der Einstellung insgesamt und der Bereitschaft, den politischen Gegner wie einen Feind zu behandeln, hat sich nichts geändert.
Also gut, ich habe das nicht so gesehen und sehe es auch jetzt nicht so. Auf jeden Fall war 1986 für mich die Welt nicht mehr die Springerpresse von enteignet Springer.
Das war nie meine These.
Ich meine, von dieser 1969er Kampfstimmung. Und ich habe aber dann gesehen, und das ist mein Inhalt, dass es genügt hat, dass ich eine Ansicht vertrete zur deutschen Teilung. Und natürlich hat da jetzt dieses Wort Nation eine Rolle gespielt. Schon im Vorfeld des Jahres 88 und 89 habe ich das in Diskussionen mit Kollegen da und da gemerkt, dass ich habe gemerkt, dass ich mich da innerlich und äußerlich in einer Art Isolation befinde, was meine Kollegen und Freunde angeht, nur habe ich das nicht ändern können deswegen, nicht wahr? Und ich habe dann erlebt, dass die Reaktion auf, ich habe ja nie irgendwo behauptet oder geschrieben, dass ein zweiter Mensch auch noch sozusagen meiner Meinung sein müsse, das habe ich immer ausdrücklich dazu gesagt. Nur habe ich gesagt, ich gehöre einer gewissen Generation an. Und eine gewisse Generation macht gewisse Erfahrungen und die muss sie zu Protokoll geben und sie kann sich nicht danach richten, wie jetzt gerade aktuell, wie man sein soll, wie Leute aus anderen Generationen es vielleicht praktizieren. So, ich wollte nichts anderes, als dass ich mit dem Wort Nation die und die Erfahrungen und so weiter gemacht habe und deswegen habe ich jetzt die und die Meinungen darüber schön.
Martin, ich habe das bei dir gelesen, du bist verletzt worden. Du hast diese Fernsehsendung, ich glaube, es war eine Fernsehsendung, wo dich da Günter Gauss und andere, ja, damit fing es vielleicht an, wie du dann in eine Ecke gedrückt worden bist. Ich kann das verstehen, nur es geht dir doch nicht alleine so. Was meinst du, was ich erlebt habe, als ich mir erlaubt habe, wozu ich nach wie vor stehe, einige Nachdenklichkeiten in diesen Prozess der deutschen Einheit hineinzutragen? Ein Satz, zu dem ich nach wie vor stehe: Wer über die Einheit Deutschlands spricht, muss Auschwitz mitdenken, ist mir ausgelegt worden als Instrumentalisierung von Auschwitz. Und so ich war der vaterlandslose Geselle. Ich habe dann den Titel für mich beansprucht. Denn diese Art von Einheit, so wie sie gelaufen ist, fand nicht meine Zustimmung und nach wie vor nicht. Und ich glaube, wir sind beide verletzt worden aus dieser Vereinfachungssache heraus. Und wir sind auch beide Manns genug, um das zu überstehen.
Und wir sollten jetzt,
aber wir dürfen nicht dieses Vorfeld musste.
Es musste angesprochen werden.
Ich will es nicht denunzieren, das Vorfeld. Wir wollen ja hier uns, deswegen haben wir ja die viele Zeit, in der werden ja keine Plätze angewiesen und keine Zuschreibungen, sondern wir haben ungewöhnlich viel Zeit. Günter Grass war gerade wieder auf dem Weg, dass wir einfach in der Diagnose fort waren, wo die Ursache für diese Unterschiedlichkeit liegt. Mhm. Also die überwiegende Freude, Martin Walser, bei Ihnen über diesen historischen Prozess mit 89. Die Freude, Moment, die Freude hat Grass bestätigt, aber sie führt auch bezogen auf heute. Ich habe gefragt, wie ist die Beurteilung heute? Bei ihm zu einem mindestens behutsam ausgedrückt sehr viel skeptischeren
Urteil. Es ist bei mir Trauer über die vergebene Chance, dass wir wieder in alte deutschnationale Spuren hineinlaufen. Da muss ich nur Schäubles Äußerungen anhören. Und zu sehen, wie die Substanz der Altbundesrepublik doch verloren hat in den letzten Jahren. Wir sind räumlich größer geworden, aber es geschehen Dinge in Deutschland zurzeit, die Haltung verlangen. Da bin ich wieder bei links und rechts. Also man will mir oder uns immer einreden, zwischen links und rechts gibt es keinen Unterschied. Also gut, in diesem Land, das war zum Beispiel für mich eine sehr schmerzliche Entscheidung, aus der SPD auszutreten. Ich bin gerne Mitglied gewesen. Dieser Asylbeschluss. Es ist tagtägliche Praxis in diesem Land, diesem reichen Land, nach wie vor reichen Land, dass Menschen abgeschoben werden, unter entwürdigenden Umständen morgens um 5 aus den Betten geholt, Familien auseinandergerissen werden, zum ersten Mal in der Nachkriegszeit. Ich will jetzt nicht ungerecht sein, ich glaube, zum ersten Mal hat so meine ehemalige Kirche, die katholische, sogar eine gewisse Haltung bewiesen, der Bischof Lehmann, und hat auf das nicht verbriefte Asylrecht gepocht und hat auf diesen Missstand hingewiesen. Das hat mich zum ersten Mal wieder ein wenig für die katholische Kirche eingenommen. Mhm. Ein Klacks. Hoffentlich bleiben Sie dabei. Das sind Zustände, die man ansprechen muss. Das sind nicht Meinungen, die ich äußere, Martin.
Ich will jetzt ich verstehe das.
Das sind schreckliche Erfahrungen und das hat zugenommen. Das hat es vorher in dem Maße nicht gegeben. Der soziale Zustand des Landes, auch die Substanz an Föderalistischem, ist geschmälert worden. Das sind unheilvolle Entwicklungen, vor denen zu warnen ist. Wir haben eine andere Erfahrung von Gesellschaft. Als Romanautoren, als Erzähler, sind wir nicht an Legislaturperioden gebunden. Wir denken weiter zurück und
Noch nicht. Aber Günther, ich meine, die Praxis vor der Änderung des Asylrechts, es ist wohl gar nicht darüber zu reden, dass sich jeder möchte es so haben, dass niemand abgeschoben wird. Nicht? Aber die Praxis war ja doch dann so, mit diesem Andrang. Ich habe mal eine Diskussion gesehen, da hat ein SPD-Oberbürgermeister aus München, der hat gesagt, was er da zu verkraften hat jeden Tag, und er war für die Änderung des Asylrechts. Ich meine nur, ich persönlich kann da meinem Wunschdenken nicht einen politisch entscheidenden Rang einräumen, wenn ich sehe, dass die Praktiker mit den Folgen des momentanen Gesetzeszustandes nicht fertig werden wenn ich das noch dazu sagen darf, bin natürlich auch auf der Seite der katholischen Kirche und habe mich auch dazu erklärt in einzelnen Fällen, wo man mich dazu gebeten hat, weil das grotesk ist.
Aber Martin, bleiben wir dabei. Ich meine, es ist so zu dem Zeitpunkt, als Kronawetter das sagte, auch das hat er erwähnt, und andere Sozialdemokratische und auch andere Oberbürgermeister aus allen Parteien haben auf den Notstand hingewiesen. Und wenn sie Mut hatten, haben sie gesagt, es liegen 450 Anträge auf Asyl unbearbeitet in den deutschen Behörden.
450.000.
Das lag dort, ein Stau ohne Gleichen. Und dann haben verantwortungslose Leute, wie der damalige Generalsekretär der CDU, jetzt hier Verteidigungsminister Herr Rühe, den ich mir erlaubt habe, ein Skin mit Scheitel und Schlips zu nennen, dieses heikle Thema Asyl zum Wahlkampfthema gemacht und es emotionalisiert. Und die SPD hat zu Recht einen Parteitag eingerufen, um zu der Entscheidung zu kommen. Es waren flankierende Maßnahmen beschlossen, die eine solche Praxis ausgeschlossen hätten. Als dann Herr Klose das verhandelt hat, ist er auf CSU-Linie gegangen. Alles, was flankierend, also bis zur Staatsangehörigkeit, fiel alles unter den Tisch. Niemand kann erstaunt tun, wenn die heutige barbarische, unmenschliche Praxis der Abschiebung nun nicht mehr zu verschweigen ist. Natürlich musste das reguliert werden. Natürlich musste man einen honorigen Asylparagrafen, der aus der Erinnerung der deutschen Emigration so formuliert worden ist, angesichts der neuen Situation umformulieren. Aber doch nicht auf Kosten der Ärmsten, auf Kosten der Leute, die, wenn sie zurückkommen, und das passiert ja in der Praxis, sofort vom Flughafen weg wieder der Drangsal unterworfen sind. Das ist eine schreckliche Praxis, die, ich scheue mich das nicht zu sagen, schreckliche Erinnerungen wachruft. Was hier tagtäglich in Deutschland geschieht und zur Alltäglichkeit verkommen ist.
Ja, Günther, ich habe nur, wenn ich diese Zahlen höre, dass die Bundesrepublik von allen, die nach Europa drängen, 70% sind auf die Bundesrepublik entfallen, nicht wahr? Und 30% auf alle anderen europäischen Länder zusammen. Und gleichzeitig, wie das bei uns gewirkt hat, und entschuldigen, ich brauche ja nicht diese schrecklichen Ortsnamen hier zu zitieren, die daraus entstanden sind, nicht? Und da muss ich sagen, wenn die Praktiker sich dann so entscheiden, gut, wenn du dich empörst, ich muss sagen, ich kann mich da nicht empören, es sei denn, es sind Einzelfälle, die ich dann erfahre und von denen ich Kenntnis habe. Dann,
aber die sind, dann, machen, ja, die sind, machen, ja, die sind war, ja. Also es gibt ja natürlich nach wie vor, Gott sei Dank, Zeichnungen, es ist nicht nur die Frankfurter Rundschau, die darüber berichten.
Ja.
Ohne jetzt also irgendeine Tendenz.
Richtig, das heißt, jeder, also
du kannst dich in jeder Stadt erkundigen.
Ich habe von einzelnen Fällen erfahren, die Skandal sind und ich habe immer, also dreimal über die Kirchen erfahren, denen Asyl gewährt haben und bereit sind, das also auch bis zur Illegalität durchzustehen, nicht wahr?
Gut. Heute auf der Reise hierher lese ich, dass in Sprockhövel eine Familie, Roma-Familie, auseinandergerissen worden ist, das ältere Kind schwer beschädigt bei einem Verkehrsunfall, darf mit der Mutter hier bleiben, der Vater mit zwei Kindern, das eine ein Jahr alt, noch nicht abgestillt, ist morgens um 5 rausgeholt worden, ein Bus verfrachtet, ab nach Rumänien. Ja. Das sind keine Einzelfälle, das ist eine Summe von Einzelfällen. Und ich wiederhole es noch einmal, das ist die tagtägliche Praxis des wiedervereinten Deutschland.
Naja, aber das kann man nicht so.
Doch, hat es in der Form vorher nicht gegeben.
Nein, das konnte es nicht geben.
Hier sind Teufelchen und Teufel losgelassen worden. Gut, jetzt kann man
aber
sagen.
Aber an dem Punkt, glaube ich, müssen wir... Günther, das kann nur die Formulierung, dass das die Praxis des wiedervereinigten Deutschlands sei. Ja, so nein, ich meine, vorher konnten die durch den Vorhang nicht hierher, nicht wahr? Also,
wir haben auch vorher einen Drang dahin gehabt. Es gab auch vorher in der Bundesrepublik, vor Rostock, gab es Übergriffe und Brandstiftungen. Man wollte das, als es anfing in Hoyerswerda, wollte man das also auf den Osten schieben, was ja ein Unsinn ohne Gleichen ist, nicht? Das ist also diese latente Ausländerfeindlichkeit ist eine Sache, die also die deutsch ist. Die deutsch ist und die auch übrigens, da spricht nun meine Erfahrung, ich komme ja aus einer Flüchtlingsfamilie, ich habe meine Eltern 1946 im Rheinland, im katholischen Rheinland erlebt, bei Großbauern in der Futterküche untergebracht, 46, 47, dieser furchtbare Winter. Ja, die wurden, das jedes zweite Wort, wenn sie eine kleine Beschwerde einlegen können, wenn ich doch vielleicht einen Ofen reinbekomme oder was immer auch, geht doch hin, wo ihr hergekommen seid. Die richtet sich auch gegen Deutsche. Und ich merke, dass diese Ausländerfeindlichkeit bei uns durchaus auch die Qualität haben kann, wenn nicht gerade ein Türke oder ein Vietnamese greifbar ist, sich zwischen Deutschen und Deutschen abspielt.
Dann auch ist das ja ist, nicht mehr so
auch,
sehr
auch das, auch, na ja, gut, aber sie sehen sich, auch das ist eine Frucht dieser falsch gelaufenen Einheit, sie sehen sich, nachdem dieses Glücksmoment, das wir alle geteilt haben und du immer noch teilst, bei mir in Trauer umgeschlagen ist, sehen sie sich nicht so.
Die Deutschen.
Ja, die Deutschen untereinander, nicht? Und das ist aber natürlich, wenn sie sich selbst schon so nicht sehen, wie sollten sie dann offen sein also, für Ausländer?
Günther, ich muss vollkommen kontern, dass das etwas Deutsches sei. Ich meine, du bist doch oft genug und weit genug im Ausland. Du weißt doch, dass das nichts Deutsches ist. Du weißt doch, dass das in Paris genauso ist und dass das im Osten Amerikas genauso ist und dass das in London genauso ist.
Das Deutsche war. Das Deutsche ist der Umgang der Deutschen miteinander.
Ja? Nein, aber jetzt die Ausländerfeindlichkeit. Ich finde, die Bereitschaft der Deutschen, der Not im Ausland zu helfen, ist ganz ungeheuer groß. Bei uns in der Gegend in irgendeinem Winter war alles auf Kiew konzentriert. Da sind jede Woche riesen Lastzüge nach Kiew mit Werten von Hunderttausenden von Mark, alles aus unserer Gegend gespendet und mühsam dorthin gefahren. Ein Winter lang ging das nach Armenien. Da waren Veranstaltungen, Leute haben gespendet und organisiert. Also man kann, und dass die Deutschen einander da nicht mögen und genauso sein, das kann ich auch, es gibt bei uns einfache Angestellte, die Initiativen ergreifen und über Monate und Jahre durchhalten. Einer, der vorher für Bad Schandau gesammelt hat und gearbeitet hat.
Das schließt sich doch nicht aus, dass es die gibt.
Ja, aber man kann nicht sagen, grundsätzlich oder überhaupt nennenswert sein, die deutschen Ausländer.
Die Frage der Bewertung, darf ich noch mal dazwischen gehen?
In Deutschland ist das diese Besonderheit, dass sie im Umgang miteinander, was du bei Holländern, bei Franzosen nicht finden wirst.
Was?
Ein Hassverhältnis, wie ich es erlebt habe, nach dem Krieg den Flüchtlingen gegenüber.
Die Holländer hatten keine Flüchtlinge. Die Holländer hatten
Ich sage ja nicht, dass sie grundsätzlich besser sind. Ich sage nur, dass sich das in Deutschland als eine Praxis nachweisen lässt und auch erfahrbar gewesen ist.
Ja, das stimmt schon. Ich meine, die Flüchtlinge.
Nicht einfach eine Behauptung. Und das es gibt auf der anderen Seite, kann ich dir sagen, die großartige Leistung, dass es dennoch gelungen ist, das war politischer Wille und ist politisch durchgesetzt worden, dass diese 9 Millionen integriert worden sind, sozial. Eben. Dass sie also nicht, sagen wir mal, wie die Palästinenser in Lager gehalten wurden und ein Ressentiment. Ja. Ich kann dir natürlich die positiven Leistungen dagegen aufzählen. Es gibt
Neugablons.
Ja, bloß, sollten wir uns an diese, das war eine politische Entscheidung, an diese Qualität wieder annähern, wenn es hier in Deutschland weitergehen soll. Das heißt ja, es ist jeder ein wenig wissende Mensch, auch was die Bevölkerungsstruktur in Deutschland und die wirtschaftliche Entwicklung betrifft, sagt, wir benötigen Menschen, reden wir nicht von Ausländern. Ja? Wir sind ja mittlerweile so aufgeklärt, dass wir beide mit einer Vielzahl von Kindern also in den Zoo gehören eigentlich. Hier verhält man sich sparsam und da gibt es die Rechner und sagen, ab dann kann die Rente nicht mehr gezahlt werden. Und wir wissen, dass diese ausländischen Arbeiter, sofern sie Arbeit bei uns bekommen und noch in Arbeit sind, zu dem beitragen, zu unserer sozialen Sicherheit allgemein. Ja. Diese Erkenntnisse liegen alle auf dem Tisch und dennoch fehlt das, was es anfangs gegeben hat, der politische Wille zu sagen, was notwendig wäre, ein Einwanderungsgesetz, das man von Jahr zu Jahr in der Größe verändern kann, eine klare Definition, dass Deutschsein nicht mehr mit Blut zusammenhängt, da sind wir uns sicher einig, Es ist nicht durchzusetzen. Vier Jahre nach der Einheit reden wir, als befänden wir uns noch im 19. Jahrhundert oder in Nazi-Zeiten. Es ist schrecklich. Ich will den Katalog noch etwas erweitern. Und dass diese Menschen, die hier seit 20 Jahren leben, zum Teil hier geboren sind, ja nicht nur ein Recht auf Arbeit und Wohnsitz und Aufenthalt, sondern auch ein Wahlrecht bekommen, Himmel, Herrgott, nochmal. Wo leben wir? Ja. Mit welchen Ansprüchen leben wir als größer gewordenes Deutschland nun in Sicherheitsrat und sind nicht in der Lage, eine Vielzahl von Menschen, die ihre internen Probleme haben.
Das ist zwischen uns kein strittiger Gegenstand. Ich gehöre einer Initiative Ausländer, klar, mit Wahlrecht und so weiter und so weiter.
Ja. Wir reden nicht über uns, sondern über den Zustand Deutschlands. Und dass diese für uns Selbstverständlichkeiten, Martin, sind gegen die CDU, CSU und die FDP, die eigentlich mit dem Liberalismus
liegen. Es ist nicht durchzusetzen. Mit meinem Ministerpräsidenten Erwin Teufel ist das durchzusetzen. Nicht sofort und nicht so, wie wir es gerade wollen, aber bis zu dem Jahr so und so und so weiter.
Er hätte jederzeit im Bundesrat die Möglichkeit, mit den SPD-regierten Ländern gemeinsam initiativ zu werden. Nichts hindert ihn daran. Das ist alles Maulakrobatik, nichts anderes.
Nein, das ist
nichts.
Nicht
ich
wahr.
Sehe nichts.
Das ist
ich
nicht
sehe
wahr.
Nichts. Das ist, wird seit 4 Jahren diskutiert. Seit 4 Jahren sind wir souverän. Seit 4 Jahren wächst uns, ob wir es wollen oder nicht, eine größere Bedeutung zu. Und dennoch benehmen wir uns schwankend zwischen klein, sich klein machen und Größenwahn. Ein dauerndes Hin- und Herschwanken. Das sind die
auch würde, was unser Gespräch betrifft.
Würde gern noch mal versuchen, dass man aus der Bewertung bestimmter politischer Prozesse, die hier angesprochen worden sind, also das, die Asylentscheidung ist ja nicht nur eine punktuelle Entscheidung, sondern war ja auch eine lange Diskussion, wobei man fragen muss, ob auch die Diskussion nicht schon bestimmte Dinge ausgelöst hat. Sie hat auch das politische Klima in diesem Land beschäftigt, weil dies eine Debatte war, die lang und intensiv geführt worden ist. Die Bewertung solcher politischen Prozesse bebildert jetzt in ihrer beider Argumente sozusagen die Differenz. Wir sind aber nicht an dem zentralen Punkt, glaube ich. Wir haben also diesen historisch einmaligen Fall der Vereinigung dieses Landes, der, wenn ich das sagen darf, überraschenden Vereinigung. Es war politisch nicht damit gerechnet worden. Und ich glaube auch, dass der Begriff des Geschichtsgefühls von 1988, Martin Walser, bei Ihnen Ausdruck im Grunde der Skepsis war, was die Realisierbarkeit, also ich glaube nicht, dass Sie aus der Perspektive dessen geredet haben, der sagt, das steht an im Sinne der realpolitischen Einlösung. Wie dem auch sei, das Land ist in dieser neuen Verfassung größer. Die umgebenden Probleme sind nicht kleiner geworden. Das Land ist zudem souverän, muss sich verhalten. Und nun gibt es Kategorien, wo ich doch glaube, dass wir vielleicht in der Debatte den Kern der Differenz herausarbeiten können. Martin Walser, Günter Grass verknüpft ja nicht nur die Kritik der, wie eben wortreich geschehen, bestimmter zentraler politischer Prozesse, sondern macht die deutsche Vergangenheit festgemacht an dem Begriff Auschwitz sozusagen zu einem konstitutiven Mahnmal deutscher Politik. Mhm. Er hat darauf hingewiesen, dass er kritisiert worden sei für diese Instrumentalisierung von Auschwitz. Ich kann mich erinnern, dass auch Sie mal formuliert haben, selbst Auschwitz wird herbeizitiert in dieser Debatte. Ja. Ist das ein, also dass wir über das die Nationfrage in Vergangenheit im Blick auf
Günther,
Zukunft?
Das ist die Frage, das war die Frage. Das hast du geäußert, das hat Walter Jens geäußert, andere Kollegen sahen das so, bitte, und dagegen kann man eigentlich nichts sagen, nur man muss nicht zustimmen. Ihr habt gesagt, dass weil diese Schuld existiert, so auf jeden Fall Walter Jens hat das so formuliert, aus diesem Grund...
Von mir.
Kann die Wiedervereinigung nicht stattfinden.
Ja, das ist nicht wahr. Diese Verkürzung.
Nein, das habe ich gesagt. Das ist und das da wird Auschwitz in Anspruch genommen für etwas, was damit nichts zu tun hat.
Ich glaube an dem Punkt sind. Das ist ja im Grunde doch die Behauptung eines unmittelbaren Zusammenhangs im Grunde zwischen deutscher Geschichte und den Folgen von 1989. Gut. So verstehe ich Grass und seine Reden.
Ich fange mal, mein Haupteinwand, ich habe gedacht, Sie würden das also als Kernpunkt jetzt zur Sprache bringen, ist die Missachtung der Verfassung. Es sind ja, als noch die DDR bestand, hat ein Ullmann, also ein unverdächtiger Mann, Professor Ullmann von Bündnis 90, hat einen Verfassungsentwurf gemacht und hat gesagt, dass diese Rückbesinnung auf Auschwitz, das ist dieses verkürzte Wort, wir wissen, was damit gemeint ist, in die Verfassung gehört, die Präambel. Er ist abgeschmettert worden, nichts dergleichen geschieht.
Ja, wie hätte das hineingehört? Entschuldigung, wenn ich, jetzt muss ich schon so fragen.
Dass sich an den Anfang einer Präambel, man sich nicht nur an demokratische Tugenden, wie es in anderen Ländern gang und gäbe und üblich ist und eingefuchst ist, bei den Holländern, bei den Engländern seit Jahrhunderten. Mhm. Bei uns
und da gehört bei uns Auschwitz hinein. Da würde ich auch nicht zustimmen.
Na ja, gut, da würdest du nicht zustimmen. Das ist eine andere Frage, ob man zustimmt oder nicht zustimmt. Sondern,
aber das ist doch jetzt mehr als eine Meinungsfrage.
Ob man den Leuten unterstellt, wenn sie dieser Meinung sind oder diese Erfahrung gemacht haben, wie ich meine, eine Meinung, die aus einer Erfahrung herauskommt, ist ja möglich, dass das hineinzugehören habe.
Günther.
Soll man Ihnen nicht hinterher sagen, Sie hätten Auschwitz instrumentalisiert und es dahin verkürzen, dass das als Sperre einer Einheit gegenübersteht? Man kann sich natürlich den Gedanken leisten, was hat Antisemitismus hat es in Europa im 19. Jahrhundert in allen Ländern gegeben. Deutschland, insbesondere Preußen, galt sogar die längste Zeit als besonders liberal. Ab 70, 71 blühte dann, von Stöcker angefangen und unserem Kollegen Gustav Freitag und Treitschke und so weiter, der Antisemitismus in widerlichster Form bis zu Formulierungen hin, die dann Auschwitz vorwegnahmen.
Nein, das kann man nicht so sagen.
Aber
Treitschke hat nicht Auschwitz vorweggenommen.
Aber natürlich, das Weg und Raus, das Raus und Weg.
Treitschke war ein ganz rational denkender Historiker.
Oh Gott.
Ja, es tut mir leid, ich habe die sechsbändige Geschichte von der habe ich schon lange zu Hause.
Unsere Generation ist zwischen Ranke und Treitschke im Streit. Ich habe mich sehr früh, ich glaube als 13-Jähriger, für Ranke entschieden.
Ja, ich nicht.
Gut, also das sind interessante Sachen. Interessant. Darüber müsste man in einem anderen Gespräch sprechen, wohin das führt, wenn man im frühen Alter, der eine sich für Treitschke, der andere für Ranke. Wobei ich natürlich weiß, dass die heute lebende junge Generation nicht weiß, wer Treitschke und Ranke waren und welche Folgen sie hatten.
Ja.
Die größeren Folgen, die schlimmeren Folgen hatte Treitschke. Ranke ist zwar der blendende Schriftsteller gewesen.
Aber diejenigen, die heute Politik machen, kennen das noch. Also die Generation derer ist ja eher ihrer Generation, wissen schon, was damit verbunden ist.
Das ist eine Entscheidung. Herr
Walter, Ranke
oder Reitschke ist eine Entscheidung. Ja.
Günther, trotzdem, du hast das vorher gesagt schon, stell dir vor, die Einigung der beiden deutschen Teile, das hätte auch nötig gemacht, eine neue Verfassung.
Und dann muss ich sagen,
stell dir vor, eine Verfassung, die sich so bewährt hat in 40 Jahren, die sogar also Leute wie Sternberger und in seiner Nachfolge Habermas von Verfassungspatriotismus hat reden lassen können.
Wunderbar,
da musste man doch keine neue Verfassung an den Himmel bringen.
Aber natürlich nicht neue Verfassung machen war das Erste, sondern es war das Angebot an 16 Millionen Deutsche, die nicht das Glück hatten wie wir, im Schatten der westlichen Siegermacht als Musterdemokraten zu wachsen und zu gedeihen, das Angebot an sie, aufgrund des Versprechens dieser wunderbaren Verfassung im Artikel 146, dem zuzustimmen, und zwar alle insgesamt. Die mittlerweile
du meinst jetzt also eine Volksabstimmung?
Das stand im Grundgesetz drinnen.
Bitte, was steht
da? Im Grundgesetz drinnen steht zwingend drin, 146, zwingend, dass im Fall einer deutschen Einheit dem deutschen Volk eine Verfassung vorgelegt werden müsse. Selbstverständlich, ich glaube, 80, wenn nicht 90% der wunderbaren, von dir gelobten, mittlerweile schwer beschädigten Verfassung der Altbundesrepublik wäre zu übernehmen gewesen.
Eben.
Aber es wäre, aber es wäre doch auch als nicht nur als eine Geste, als eine Möglichkeit, miteinander ins Gespräch zu kommen, und zwar nicht nur über D-Mark zu sprechen, eine Möglichkeit gewesen, diese Angebote, die Ullmann und diese Gruppe gemacht haben. Die haben ja fleißig gearbeitet. Gleich 90 ging das los, das mal überhaupt zur Kenntnis zu nehmen, darüber zu reden, was diese Leute, die alten SED-Staat übernehmen wollten, die wollten etwas von ihrer eigenen Erfahrung mit in diese Verfassung hineinbringen. Und das ist missachtet worden.
Günther, gut, ich habe, ich habe zu irgendeinem Zeitpunkt, ich weiß jetzt das Jahr und den Monat nicht so genau, habe ich auch aus irgendeiner Stadt, ich glaube es war Frankfurt, von einer Gruppe, die eine neue Verfassung oder eine überarbeitete Verfassung der Bundesrepublik vorschlägt, und sie wollten dazu eine Tagung machen, die in der Paulskirche gipfeln sollte, und ich war eingeladen als Redner dazu über diesen neuen Verfassungsentwurf. Und ich habe den Namen mir nicht gemerkt, aber ich nehme an, das war dieser Ullmannsche Verfassungsentwurf. Günther, den habe ich ganz und gar durchgelesen. Dann habe ich es zurückgeschickt und habe geschrieben, dass nach meiner Ansicht die liebenswürdigen, aber geringfügigen Änderungen, die da vorgeschlagen werden, einen solchen Tagungs- und Öffentlichkeitsaufwand nach meiner Meinung nicht rentieren, habe ich gesagt. Das war meine Meinung, nachdem ich diesen Verfassungsentwurf, das waren eben so ein paar, Korrekturen, gut, da und dort, aber kleine, aber das nenne ich nicht eine neue Verfassung. Aber das nenne ich nicht eine neue Verfassung.
Das sind ja zwei Dinge, über die wir sprechen. Die neue Verfassung, die ich mir vorstellen könnte und wünschte, mit einigen Erfahrungen, die aus der ehemaligen DDR, aus den neuen Bundesländern hinüberkämen.
Die waren da nicht dabei.
Naja, da war schon einiges, also Recht auf Arbeit war da drin, nicht? Das war, also war schon aus ihrer Erfahrung.
Ja, gut, das war einer der wichtigsten. Übrigens, diesen Punkt, diesen Punkt würde ich, das ist Wunschdenken, da ich aber nicht weiß, wie man das praktisch machen kann, einem Menschen.
Dann wollten Sie, Martin, ich glaube, du verkürzt das etwas. Sie wollten, und das, wenn du das hier alles gelesen hast, wollten Sie, was ich auch für gut gehalten hätte, gerade um diese 60 Millionen und die 16 Millionen, auch mit dem, nicht nur dem zahlenmäßigen Übergewicht, auch mit dem ökonomischen Übergewicht, einander näher zu bringen, eine Verfassungskommission berufen, die nur zur Hälfte aus Parlamentariern bestehen würde, die also eine wirklich verfassungsgebende Gesellschaft gewesen wäre. Ja. Wunderbar.
Das braucht man, nachdem die Väter des Grundgesetzes so und so gearbeitet haben.
Das braucht Zeit. Hätte Zeit beansprucht. Und dann hat das Grundgesetz eben, das ist der zweite Teil, nicht nur von der Verfassung gesprochen, sondern eben auch dem Volk vorgelegt, das heißt Abstimmung. Ja. Und in diesem Fall, ich bin kein großer Freund eines Plebizids über alles, also wie es in der Schweiz verhunzt worden ist, wo dann nur noch die Wahlbeteiligung bei 30% liegt und das sind dann Zufallsentscheidungen. Nein, das will ich nicht. Aber in dieser doch sehr wichtigen Frage hätte man, da man ja immer so viel von Verfassung spricht, auf die Väter des Grundgesetzes hören müssen. Denn sie haben in der Präambel wie im Schlussparagraphen darauf hingewiesen, dass dieses ganze, dieses wunderbare Grundgesetz, wie es einmal gewesen ist, der Bundesrepublik, mittlerweile ist es verhunzt in vielen Bereichen, ein provisorisches ist und im Fall der Einheit einer Abstimmung unterliegen sollte. Das ist missachtet worden. Das hat mich anfangs dazu geführt, zu sagen, von einem Verfassungsbruch. Wenn mich jetzt Juristen korrigieren, ich bin keiner, dann ist es eine Verfassungsbeugung von mir aus. Jedenfalls hat es mich dazu geführt, eine Initiative zu unterstützen, Krefelder Aufruf, die demnächst Verfassungsbeschwerde einreichen wird und ich trete da auch als jemand.
Also gut, ich meine, Günther, du wirst nicht die deutsche Verfassungsrechtspraxis für so schlecht halten, dass eine Verfassungsbeugung oder ein Verfassungsbruch auf die Dauer in diesem Land unbemerkt und ungeahndet bleiben können.
Das hoffe ich. Bis jetzt ist man drüber hinweggegangen. Bis jetzt ist man drüber hinweggegangen, der Antrag der SPD, als die Verfassungskommission gegründet wurde, das Ganze zu erweitern, größer zu machen, nicht nur Parlamentarier hineinzurufen, ist abgeschmettert worden mit Mehrheit. Das ist der Gang der Dinge. Das läuft ja seit Jahren. Thierse ist in dieser Kommission gewesen. Ja, der könnte dir darüber erzählen, mit welcher Kaltschnäuzigkeit, aber auch jeder Versuch, die ostdeutschen Stimmen mit einzubeziehen, abgeschmettert worden ist von den Herren Scholz und so weiter.
Ja? Die ostdeutschen Stimmen von wem?
Aus den neuen Bundesländern.
Nein, meine die ostdeutschen Stimmen von Parlamentariern.
Von den Parlamentariern, die also auch versucht haben, das Ganze zu erweitern, mehr Kreise der Bevölkerung mit einzubeziehen, was ja bei der verfassungsgebenden Versammlung zu Anfang dieser Republik ja der Fall gewesen ist.
Ja, das war repräsentativ. Ja. Aber Entschuldigung, es kann ja nicht eine Verfassung neu gemacht werden müssen, die von denen damals ja so gemacht war mit der Präambel, dass die zusammenkommen sollen.
Also entweder gilt sie oder gilt sie nicht.
Ja, ich meine,
also, wir sind sonst immer Verfassungsfuchser bis zum letzten Komma. Und hier steht wirklich mit Bedacht im Schluss Artikel 146, es muss eine neue Verfassung vorgelegt werden. Und das ist missachtet worden, es ist gebeugt worden. Ich halte es für einen Verfassungsbruch und damit leben wir. Und deswegen, auch aus den sozialen Gründen, den anderen Gründen, die ich alle genannt habe, die zu einer zweiten Spaltung geführt haben, aber auch aus diesem Grund, liegt auf dieser Art von Vereinigung vier kein Jahre Segen danach kein Segen.
Aber wo ist denn
das?
Wo ist
wenn man das nicht ändert, wird es auch nicht besser werden.
Wo ist denn diese neue Spaltung, die du da dauernd einfach so
konstatierst? Fahre hin, du siehst, wie was, die, wie ja, die CDU, wie die CDU auf altbekannte Art und Weise eine ungeschickt lavierende SPD hineintreibt.
Sag mal,
lass mich da mal ausreden.
Nein, aber
ausreden.
Sag bloß mal.
Lass mich da gefragt.
Ja, aber ich will nur noch etwas zu meine Frage erweitern. Wenn du es formulieren oder beschreiben oder erzählen könntest, ohne Partei.
Aber wo lebe ich? Die Politik in Deutschland wird schlecht und recht. Von den Parteien formuliert. Ich bin, als ich hier heute zum Funkhaus fuhr, wird dich vielleicht überraschen, sah ich ein Wahllokal, ein Plakat der CDU, das steht gar nicht mal drauf, CDU, das haben die gar nicht mehr nötig, da sieht man eine Menge und den Kopf von Kohl im Verhältnis zu den anderen Köpfen, von denen er umringt ist, überlebensgroß. Weißt du, was mir dabei einfiel? Ein Theaterstück von dir, überlebensgroß.
Herr Krott,
das fiel mir dabei ein. So, in diese Art von Selbstherrlichkeit.
Aber das ist doch, aber das entschuldige, ist doch Parteipolemik, was
ja, aber nein,
können wir mal diese, versuchen?
Nein, ich muss darauf antworten. Dass das widerlich ist, dass das schlimm ist, weiß ich genauso gut wie du. Nur, diese Widerlichkeiten und diese Selbstherrlichkeit bestimmt die Geschicke dieses Landes und auch die Geschicke dessen, was
unser also Thema Günther, ist. Günther, jetzt muss ich, wirklich mal weit ausholen dürfen, Günther, weil bitteschön, einerseits habe ich gesagt und wiederhole es, ich finde deine politische Konsequenz, mit der du einer Auffassung da treu geblieben bist, das habe ich immer bewundert. Andererseits muss ich jetzt sagen, dass du so vieles dir zu eigen machst nach parteipolitischen Beurteilungen. Und zwar glaube ich, dass die Beurteilung der deutschen Einigung, das ist das, was mich am meisten bei dem ganzen Prozess gestört hat. Weil ich gedacht habe, als Zuschauer dieses Prozesses, habe ich gedacht, das ist etwas, was nun wirklich nicht in die parteipolitischen Schubladen hineingehört. Das muss nun jeder, Entschuldigung, als Nationsangehöriger erleben und bewerten. Und ich habe zum Beispiel den habe ich immer für sehr begabt gehalten, den Lafontaine, ein begabter Politiker. Und als er seine Flexibilitätsvorstellungen damals in einem Buch äußerte, habe ich gesagt, das ist wirklich ein produktiver Politiker. Aber als er 91 hinter Kohl mit dem Rechenschieber herrannte und nur noch die Kosten berechnete, die der Kohl offenbar falsch sah und bis heute nicht aufgehört hat, diese Kostenrechnung anzumahnen und er habe doch recht gehabt und das sei doch teurer geworden und das sei doch nicht so und so. Das muss ich sagen, ich hätte damals schon gedacht, dass die SPD Abstand nimmt. Es gibt ja Themen in der politischen Landschaft, da sind sich die Parteien einig, dass das über Parteigesichtspunkt hinaus bewertet werden muss. Und ich finde, die Einigung ist ein solches Geschehen, dass man das nicht andauernd nach Wahlgesichtspunkten beurteilen darf. Und die Beurteilung, Günther, die du von dem Prozess und von der Realität, dass du sagst, eine neue Spaltung. Also Günther, es tut mir leid, jetzt sitze ich mit dir an einem Tisch und bin deinem ganzen physischen Charme ausgesetzt. Wenn ich das lesen würde in der Zeitung, dass da stünde, Günther Grass hat gesagt, also eine neue Spaltung da würde ich sagen, Gott Sakrament nochmal, wieso muss er das jetzt nach SPD-Gesichtspunkten beurteilen? Denn eine neue Spaltung, Günther. Du weißt, am 31. Dezember hört die Treuhand auf. 5.000 Betriebe sind privatisiert. Ich weiß, du hast an einer Sache sogar mitgewirkt und hast da sicher Gutes getan mit diesem Verlag. Weiß ich noch gar nicht, und das kann alles sein. Aber dass die rasche Privatisierung von so vielen Betrieben, ja, dass das eine wirtschaftliche Notwendigkeit war, das ist mir als dem Leser des Wirtschaftsteils seit 4 Jahrzehnten ist es mir aufgegangen, dass hier ganz schnell Kapital dahinüber muss, dass diese zerrotteten Betriebe irgendeine Marktchance haben. Martin, denn von sich aus hatten sie keine Marktchance.
Wir sind beim Thema, darf ich antworten? Ja,
ja? Ich wollte nur dazu sagen, dass nur die, was du als neue Spaltung beklagst, ja, dass das einfach verschweigt. Erstens, das Maß des Bankrotts, der da drüben vorgefunden wurde. Kein Betrieb westmarktwettbewerbsfähig. Zweitens, das unterschlägt, dass der ganze Ostmarkt Comecon für die DDR, wo sie allein wettbewerbsfähig waren, zusammengebrochen ist. Drittens, dass man, und das ist wahrscheinlich das Wichtigste, dass man nicht und das ist für uns Intellektuelle, also so wenigstens für mich, ist das hart, aber ich glaube, damit muss man leben, dass man nicht ein Gerechtigkeitskonzept und nicht ein ideologisches und nicht ein universalistisches Konzept haben kann und sagen, wie wäre es am gerechtesten, wenn man die privatisierte, also das heißt, den Betrieb behandle ich so, den behandle ich so, weil aus menschlichen Gesichtspunkten gehörte der so und so behandelt, sondern dass das leider ein radikal kapitalistisches Konzept sein muss, um diese Betriebe wettbewerbsfähig zu machen. Und das hat man getan und da sind ein paar kriminell gereizt worden und da sind ein paar Sauereien passiert. Man rechnet das inzwischen auf etwa 8% an Fehlerleistung, die da passiert ist. Aber verglichen mit dem Gesamtvolumen, das da erarbeitet sein musste, finde ich, diesen Bankrott, finde ich also von uns akzeptabel bewirtschaftet. Und ich will nur, ich habe, als ich in Dresden war, eine Zahl gehört, die will ich dazu am Schluss sagen. Allein die Brücken in Sachsen, die Brücken, das hat vorher niemand nachgemessen, die sind so kaputt, dass die Brücken in Sachsen zu reparieren 1 Milliarde D-Mark kostet in den nächsten Jahren. Ja, jetzt bist du da.
Gut. Ich will das nachtragen, was ich eigentlich noch davor sagen wollte. Natürlich sollen wir uns auch unterbrechen können. Was mich dazu geführt hat, auch von einer neuen Teilung zu sprechen und was mich dann auch dazu führt, natürlich auch die Parteien beim Namen zu nennen, die da ihr Spiel treiben. Das Erstarken der PDS, ein unheilvoller Faktor, führt natürlich darauf zurück, was die Wähler der PDS betrifft, dass es sich um eine Masse, immerhin 20% in den neuen Bundesländern, so im Schnitt gerechnet, wenn nicht mehr, von diesem missratenen Prozess profitiert. Und die Frontstellung, die dabei gemacht werden, wie die SPD wieder einmal, wie wir es oft in unserer Geschichte erlebt haben, zwischen Kommunisten, diesem Nachfolgeverein der SED, den ich also nicht vergleichen möchte, zum Beispiel mit den Sozialisten in Ungarn, die sich aufgelöst haben, eine Neugründung gemacht haben, sich ehrlich gemacht haben. Das trifft alles auf die PDS nicht zu. Die haben das Vermögen, einen Teil des Vermögens übernommen, haben die Kader übernommen. Sie haben bis jetzt kein einziges entschuldigendes Wort den Sozialdemokraten gegenüber über die Lippen gebracht. Auch Herr Gysi nicht. Ja, was denen angetan worden ist, bis nach Bautzen hinein, ja, in der DDR. Und der CDU, und ich sehe es, ist es eine Lust, die SPD vorzuführen, auch wenn sie 10-mal sagt, es gilt in Bonn bei der Wahl, was wir sagen, nicht mit den Stimmen der PDS lassen wir uns zum Kanzler wählen. Wird dennoch das permanent in Zweifel gezogen und du kannst nicht drüber hinweg sehen, Martin. Das bestimmt in den nächsten 4 Jahren, das ist eine Legislaturperiode, die Geschicke auch dieses aus meiner Sicht missglückt den Einheitsprozesses. Nun zu dem,
aber
was
sag
du
mal,
gesagt
warum
hast.
Missglückt?
Ja, ich will es dir jetzt sagen. Ja. Allein schon die Einschätzung, wie du die Treuhand ansiehst.
Ja, das habe ich gedacht.
Ist für mich, ich kann nur staunen. Mhm. Ich kann nur staunen. Mhm. Auf diesen grässlichen Zentralismus der DDR-Wirtschaft hat der westliche Kapitalismus einen Zentralismus ungeheuerlicher Art drauf gesetzt.
Aber ohne Ideologie.
Warum lass mich... Ja, oh, was heißt ohne Ideologie? Mit der Ideologie eines Kapitalismus des 19. Jahrhunderts. Auch das ist nach 4 Jahren zu sehen, dass...
Wieso?
Nein, komm, lass mich das erklären. Sie sind zurückgefallen. Sonst hätten Sie von vornherein gesagt, diese Treuhandanstalt unterliegt natürlich der parlamentarischen Kontrolle, was nicht der Fall ist. Und das steht einzig dem Finanzministerium. Und dieses Finanzministerium, ich will jetzt nicht über Weigel und du, das interessiert mich. Wunderbar, wenn du mit dem zusammen auskommst. Ich halte ihn für einen miserablen Finanzminister, der Schulden über Schulden angehäuft hat. Er hat eine Einheit auf Pump gemacht. Mhm. Dabei hätte Steuererhöhung am Anfang stehen müssen, zwar eine gerechte, ausgewogene. Und die Bevölkerung wäre, ich sage nicht aus der Euphorie der Freude, aus der Überzeugung, etwas ist gelungen. Auf einmal kriegen wir die Einheit, hätte sie zugestimmt.
Also
diese Feigheit.
Und
aus diesen Gründen nämlich, hat man im Vorfeld der Treuhand, bevor es zur Einheit kam, die Währungsunion gemacht. Vorher alles zu Schrott erklärt, obgleich wir wussten, dass innerhalb des Ostblocks die tschechische Industrie und Wirtschaft und die der DDR noch die relativ bessere war. Und dass es dort Marktverbindungen und alles Mögliche gab, ist von einem Tag auf den anderen durch die Währungsunion jegliches DDR-Produkt auf Null abgewertet worden. Keine flankierende Maßnahme hat erlaubt, in vielen Bereichen, bis in Konsum und HO hinein, ich habe es an Ort und Stelle erlebt, die Regale mussten geräumt sein, nur Westprodukte durften hinein. Dieses Geld, 20 Milliarden am Anfang, floss in die DDR hinein, war in kürzester Zeit mit erheblichem Gewinn wieder im Westen, obgleich es ja hätte investieren sollen. Und was dann geschah, es war ja der Westen nicht bereit zu investieren. Es wurde dann mit der Treuhand, wie du sagst, euphorisch privatisiert. Was heißt das? Was heißt das, wenn Kugelfischer die Kugellagerwerke in der DDR aufkauft, um sie hinterher zuzumachen, um sich vor Konkurrenz zu schützen? Was heißt das, wenn Betriebe aufgekauft werden, manchmal für eine Mark, ja? Oder und hinterher der aufgekaufte marode, nach westlichen Gesichtspunkten marode Betrieb, in Einzelheiten zerlegt wird, verkauft wird, eine Vielzahl von diesen Aufkäufern, alles unter Treuhandsignum, diese Betriebe, was noch Niet und Nagel, was man noch gebrauchen kann, rausholt, verhökert, den westlichen Betrieb schützt oder auch nicht schützt. Später haben sie auch zum Teil bankrott gemacht. Ja. Die sind
woher kommt dann?
Und der Untersuchungsausschuss, all dieser Missstände, entschuldige, wenn ich jetzt wieder sage, von Grünen und SPD geforderte Untersuchungsausschuss, ein Grüner war der Vorsitzende, hat zum Schluss gesagt, er ist nicht mal an die Akten rangekommen. Das ist ein undemokratischer Vorgang ohnegleichen. Eine Zentrale, den kommunistischen Zentralismus auf absurde Art und Weise übertrumpfender, ja, Moloch wie die Treuhand, unterliegt keiner demokratischen Kontrolle. Und die nachgeholten Untersuchungen über die Missstände, die zum Himmel stinken, werden auch noch von der Regierung behindert. Martin, in diesem Land leben wir. Mach die Augen auf.
Aber Günther, warum kommt es dann, dass die im ersten halben Jahr 94 das Sozialprodukt der ehemaligen DDR um 8% gestiegen ist und in unserem Land
aber
um 2%?
Aber natürlich, wenn du Milliarden hineinpumpst.
Ja gut, aber die sind aber hineingepumpt worden. Das ist ja doch das, was die brauchten,
oder? Aber natürlich ist das richtig und das war eine Selbstverständlichkeit. Und
ja, was heißt Selbstverständlichkeit?
Nur musst du sehen, dass die Arbeitslosigkeit weitergeht wie insgesamt in Deutschland.
Aber dort weniger als bei uns.
Ost und West wird hier ein Aufschwung, der in der Gesamtwelttendenz vorsichtig zu bezeichnen ist und zu wahrzunehmen ist und gehütet werden müsste, hochgeredet unter Missachtung der nach wie vor hohen Zahl der Arbeitslosen in Ost und West
Arbeitslosigkeit, das kann ich einfach nicht als deutsches Problem hören.
Nein,
jeder, der innerhalb der deutschen Problemerörterung von Arbeitslosen als Beschwernis von uns speziell spricht, der muss sich einfach sagen, Entschuldigung, schau doch nach Frankreich oder schau doch
in
ein anderes Land. Die haben selbst, ohne Wiedervereinigung haben die höhere Arbeitslosenprozente als wir.
Selbst das ist qualitativ eine andere Sache, weil die Arbeitslosigkeit, was die ostdeutschen Länder betrifft, oft Menschen getroffen hat, in Regionen, in denen Industrie platt gemacht worden ist, durch Treuhandpraxis und durch diese
Industrie
Art
platt gemacht, das heißt, welche Industrie?
Altangestammte Industrie.
Aber war die konkurrenzfähig?
Nein, die war natürlich nicht ad hoc konkurrenzfähig. Also. Hör zu. Man hat sich hier auf Erhard berufen. Ich muss diesen Mann in Schutz nehmen. Als Erhard die Währungsreform machte und er sah, dass das nicht so lief mit der Privatisierung, wie er es sich auf dem Papier vorgestellt hat, war der Mann klug genug. Die Betriebe, die gezeichnet waren von der Kriegswirtschaft, wie Feber, wie Salzgitter, zu verstaatlichen, unter Schutz zu stellen, zu investieren von Staatsseite, weil kein anderes Kapital da war. Und er hat sie erst dann privatisiert, als sie tragfähig waren.
Gut.
Diese Klugheit eines Erhard,
gut.
Ich gebe das gerne zu, im Nachhinein, verglichen mit der Stümperei eines Herrn Weigel und des Herrn Kohl.
Und Frau Breul.
Was?
Und Frau Breul.
Und Frau Breul, die das alles mitgemacht haben. Die das alles mitgemacht haben, gedeckt haben. Und das ist natürlich
Entschuldigung, Günther, du hast es ja gesagt, aber ich will dir nur das Argument von Frau Breul wiedergeben, dass ich für mich akzeptabel halte, dass sie gesagt hat, erstens, wenn wir nicht sofort gehandelt hätten, dann wäre Kapital, das investiv lustig war, wäre über die DDR hinweg nach Polen und in die Tschechoslowakei.
Das ist ja sowieso.
Daimler-Benz
hat mehr in der Tschechoslowakei als
ja, gut, als siehst du, umso mehr hat Frau Breul recht, wenn sie gesagt hat, wir mussten sofort Möglichkeit geben, für das Kapital dort zu investieren.
Jetzt muss ich mich doch an dich in den 70er Jahren erinnern. Wohin ist deine Einschätzung?
Ja.
Dieses Raubtier des Kapitalismus, das gezähmt werden muss,
das
gezähmt werden muss, verflogen. Hast du denn nicht gesehen, dass in den letzten 4 Jahren diese Ellbogenmentalität eines Rex Roth, dieses bereichert euch, Raum gegriffen hat, dass diese Leute Dinge sagen können, die vor 89 in der Altbundesrepublik Gelächter hervorgerufen hätten. Das ist eine Art menschlicher Liberalismus, der heute praktiziert wird. Ich habe nichts gegen den Kapitalismus, wenn er unter Kontrolle ist. Treuhand unter parlamentarische Kontrolle gehört hätte.
Aber Günther, du kannst doch nicht sagen, dass das Manchester-Kapitalismus sei, wenn Hunderte von Milliarden hinübergegeben werden von Staatswegen, um die Sache überhaupt in Gang zu bringen. Und wo Rendite überhaupt nicht am Horizont erscheint, das ist doch das Gegenteil
von Manchester. Schau dir doch mal an, welches Schuldenberg das aufgehäuft hat.
Ja gut, aber das ist doch der Schuldenberg. Der Schuldenberg ist doch das Gegenteil von Manchester.
Das ist der Schuldenberg, den die nachfolgende Generation abzutragen hat. Während die gegenwärtige Generation feige gewesen ist und nicht am Anfang an eine sozial gestaffelte Steuererhöhung gefordert hat.
Du musst dich entscheiden, entweder Manchester oder Belastung zukünftiger Generationen.
Das wird Manchester nicht machen. Manchester hat immer so gewirtschaftet.
Nein.
Darf ich mal dazwischen gehen? Unsere letzte Viertelstunde bricht an.
Gut so.
Es dokumentiert sich ein Dissens in der Bewertung dieses Prozesses der deutschen Einheit, der Einigung. Ich würde gern die viel zu kurze Zeit, die uns noch bleibt, dann doch einen Blick nach vorn, also sozusagen in der Bewertung.
Und zwar mit dem Satz, da ist kein Segen drauf, sagte Günther.
Bis jetzt nicht, ne?
Ja. Und Günther, und denk mal, ist das bis jetzt noch kein Segen? Also jetzt mal von den Leuten, wenn ich nach Dresden und nach Chemnitz komme und nach Magdeburg, ich kann da nur von beschränkten Erfahrungen, aber ich kann mich nicht nach ideologischen Gesichtspunkten richten, sondern das, was ich in Chemnitz erfahre und das, was ich in Magdeburg erfahre und in Leipzig und in Dresden, das sind die 4 Plätze, wo ich mich innerlich, wenn ich darüber rede, wo ich mich darauf beziehe. Und ich will darf ich ganz schnell ein Beispiel aus Magdeburg. Da habe ich meinen Koffer in das Hotel gezogen. Das dauerte ungefähr 30 Minuten vom Bahnhof, bis ich da im Hotel war. Und dann stellte sich das Hotel heraus als ein total ganz rasch neu renoviertes, aber gut renoviertes, ganz deutlich westlich kapitalisiertes Hotel heraus. Und im Hotelanhang war eine Tafel von Firmen, die jetzt in diesem Komplex auch residierten. Und das waren ganz eindeutig unsere Art Firmen. Anwaltspraxen, Immobilienhändler, Zahnärzte. Das waren die. Und rundherum, Günther, war es noch DDR. Jetzt kannst du sagen, wie bewerte ich das, wenn du so etwas erlebst? Ich bin in dem Hotel gewesen, ungefähr 30 Stunden, und war lange Zeit im Lokal, habe gesehen, also was vorne an der Bar geht und wer hereinkommt und wieder und was getrunken wird und so weiter. Und ich war in einer Buchhandlung, die einige hundert Quadratmeter neu investiert hatten. Der Buchhändler kam aus Tirol. Und er hatte die frühere Weinert-Buchhandlung, glaube ich, hieß sie vorher, übernommen. Und jetzt ist eine kapitalistische Buchhandlung draus geworden. Und die Angestellten waren noch von der früheren Weinert-Buchhandlung. Und ich bin mit denen zusammengesessen nach der Lesung. Und das Publikum war fabelhaft. Die Buchhandlung war voll. Und das war gebaut und designt, muss man sagen, nach westlichen Gesichtspunkten. Also diese Buchhandlung und das Hotel waren plombierte Zähne in einer DDR-Umgebung, kapitalistisch plombierte Zähne in einer DDR-Umgebung. Und ich entnehme daraus, dass es, das ist zwar vielleicht ungerecht, weil man denkt, alles müsste sofort eine glänzende Plombe haben oder jeder müsste sofort, aber ich entnehme daraus, das ist der Weg, auf dem in dieser zerrütteten Umgebung ein Verhältnis geschaffen werden kann, wie wir es als lebenswert hier, ja, Günther, und das kommt ja dazu, nicht wahr? Wir empfinden das Verhältnis Kapital und Arbeit hier als lebenswert. Das, die Arbeit kann sich wehren und das Kapital kann in seiner Willkür durch die Gewerkschaften beschränkt werden. Und das meine ich damit, dass ich sage, dass ich das, was bis jetzt da passiert ist in der DDR, nicht für eine neue Spaltung halten kann, sondern wirklich, wirklich, wirklich für den Anfang einer anderen Entwicklung.
Martin Walser, ich würde Sie, ehe Günter Grass antwortet, doch noch fragen, auch zur Verdeutlichung dessen, was Sie gesagt haben. Welche Rolle spielt das bei der absehbaren Zukunft eigentlich, dieser Streit, den Sie hier ausfechten, um ein vereinigtes und neu gespaltenes oder nicht gespaltenes Land angesichts einer absehbaren Zukunft, ein Jahrhundert, ein Jahrtausend, nein, du, das geht ist, zu Ende?
Entschuldigung, also was mich angeht, ich habe da keine Zukunft im Sinn. Ich sage nur, ich muss ja jeden Tag mit meinen Empfindungen und Erfahrungen leben. Und ich muss, das heißt also, ich muss auch leben mit der politischen Wirklichkeit, die mir zum größeren Teil serviert wird von einer politischen Verwaltung, also die der Günther wahnsinnig zerbröseln will, also die CDU-Administration. Und ich muss sagen, Günther, das darf ich doch noch zum Schluss, muss ich das noch anführen, und ich weiß nicht, wie du im Lauf der Zeit darüber dein eigenes Gefühl orientierst. Ich muss sagen, der Kohl hat trotz dieser von Lafontaine angemahnten Fehleinschätzungen hat der Kohl die geschichtliche Chance benutzt, denn es war nicht für alle Monate in dem Jahr garantiert, dass mit der Sowjetunion noch verhandelt werden konnte, dass sie die Panzer in den Kasernen lässt. Denn ein paar Monate später hätte er mit jedem einzelnen dieser GUS-Staaten Daten getrennt verhandeln müssen und dann wäre es viel teurer gewesen als die 15 Milliarden für die Rückquartierung des russischen Militärs, die, Entschuldigung, der Weigel mit den Russen da ausgehandelt hat. Also Günther, deswegen finde ich zum Beispiel nur aus Parteigesichtspunkten Kohls Leistung, ob er einem sympathisch ist oder nicht, ob er eine deutsche Sprache also spricht.
Du solltest mich vielleicht nicht auf Parteigesichtspunkte reduzieren. Ich tue das da bei dir auch nicht mehr.
Nein, ich meine, das ist auch schwer. Also,
ja, solltest du so nie machen. Ja. Ja.
Nein, aber ich meine jetzt, trotzdem habe ich das Gefühl, dass bei dir die Einschätzung von Kohl unterliegt, bei dir auch ein bisschen...
Erfahrung. Das ist keine Meinung, Erfahrung. Erfahrung ja. mit einer fleischgewordenen Selbstherrlichkeit.
Siehst du, fleischgewordene?
Fleischgewordene Selbstherrlichkeit.
Du wirfst ihm seine Füße vor.
Ich habe dir doch auch zugehört. Das reden wir doch nicht wie Politiker, bitte, die sich dauernd also auf jeden Satz meinen, sie müssten auch ihren Beitrag stiften. Ich versuche dir jetzt zu antworten. Das ist, Ihre Frage war ja, was danach?
Ja.
Gut, ich revidiere meinen Satz, da liegt kein Segen drauf, indem ich ein Noch hinzufüge. Da liegt noch kein
Prima.
Segen drauf. Ja? Und dieses Noch beinhaltet, dass man das alte Grundgesetz, bevor es so sträflich beschädigt wurde, wieder ernst nimmt. Ich finde zum Beispiel den Ausdruck von Habermas mit dem Verfassungspatriotismus eine wunderbare Grundlage, darüber zu sprechen. Und endlich eine Verfassung erarbeitet, die natürlich möglichst viel von der alten Substanz des Grundgesetzes wieder ins Leben ruft, inklusive Asylparagraf, und auch Erfahrungen aus den 5 neuen Bundesländern mit hineinbringt, den Föderalismus stärkt und dass das Ganze dem deutschen Volke, so heißt es, zur Abstimmung vorgelegt wird. Das ist eine Voraussetzung. Sonst bleibt es bei dieser, je nach Sicht der Juristen, Verfassungsbeugung, Verfassungsbruch, damit kann man nicht leben in Zukunft. Das ist das eine. Das andere sind notwendige Korrekturen an diesem im Eifer der Vorwahlen zurechtgeschusterten Einigungsvertrag zwischen einem Herrn Krause, der mittlerweile schon längst weg ist, und Herrn Schäuble. Da hat man hunderttausende, Millionen Menschen, was ihr Kleinhäuschen betrifft, das sie unter den Bedingungen der DDR mühsam instand gehalten haben, in Unsicherheit gebracht, zusätzlich, was den Arbeitsplatz betrifft, zusätzlich, was dieses und jenes betrifft. Und was dazu geführt hat, Martin, mit Anekdoten oder mit Erfahrungen, Anekdoten soll jetzt nicht abwertend klingen, kann ich natürlich aufwarten, wenn du nicht dort in dem Hotel und diese deutschen und die neuen Büros von Rechtsanwälten und Zahnärzten siehst, fahr aufs Land. Dann siehst du, wie der westdeutsche Konsumhandel den gesamten, was früher HO hieß und Konsum, übernommen hat. Nach einer gewissen Zeit, als die 20 Milliarden abgeschöpft waren, die Läden in den Dörfern und bis in die Kleinstädte hinein, weil es sich nicht mehr nach westdeutschen Gesichtspunkten rentierte, zugemacht hat, sodass heute im weiten Bereich der ehemaligen DDR auf den Dörfern kein Laden mehr ist. Da kommt alle zwei Wochen ein Wagen hin. Mit überhöhten Preisen. Die Lebenshaltungskosten bis zum Benzinpreis hinein sind absurderweise in den neuen Bundesländern höher als im Westen. Das nur als Gegenanekdote gesagt. Und ich finde, wenn wir nicht die Kraft haben, gemachte Fehler, die ja auf der Hand liegen, was die Treuhand betrifft, klare Möglichkeit für ein Parlament.
Dann hättest du das besser machen können.
Das heißt Selbstaufgabe der Demokratie, wenn man nicht in der Lage ist, so etwas Zentrales wie eine Treuhandinstitution unter parlamentarischer Kontrolle zu bringen, wenn ein Untersuchungsausschuss, der gegen den Widerstand, entschuldige, wenn ich es dir sage, der CDU, CSU und FDP eingesetzt worden ist gegen den Widerstand, dann auch noch behindert wird von der Regierung und nicht mal die Unterlagen bekommt, dann ist das ein Skandal in einer Demokratie, muss ich dir das sagen. Das sind Dinge, die nicht mehr vorkommen dürfen, damit dann vielleicht doch noch ein wenig Segen auf diesem Prozess liegt. Und ich komme noch mal auf die Nation zurück. Wir haben das ja ausgespart. Ich glaube, dass wir uns in diesem Bereich in vielen, vielen Dingen nahe sind. Ich bin wie du der Meinung, dass die Linke einen horrenden Fehler, wenn man das so lange ein Teil der Linken, ein Großteil der Linken, den horrenden Fehler gemacht hat, den Begriff der Nation nicht zu besetzen. Und ich habe sehr früh, zu einem Entschuldige, es ist jetzt kein olympischer Wettkampf, vor dir, meinen Genossen, allen gesagt, redet darüber. Besetzt es, bevor es wieder von rechts besetzt wird. Es ist jetzt ein Vakuum aus diesen und jenen Gründen. Ich kann verstehen, dass ihr mit Nationen nicht mehr am Hut habt. Und es gibt ja Leute, die es versucht haben. Gustav Heinemann als Präsident hat versucht, diese Traditionen, die aus einem rein da fing es an, aber Heinemann hat es richtig zum Thema gemacht, von Rastatt angefangen, hat den Vormärz, die 48er Revolution, die Paulskirche, diese vielfach verunglückten Versuche in Deutschland, leider verunglückten Versuche, Demokratie wie in anderen europäischen Ländern zu etablieren, die gescheitert sind, aber sie doch in Erinnerung zu rufen, als ein Stück unserer Geschichte, auch unserer Möglichkeit, aus Aufklärung, missglückter Aufklärung, fehlgelaufener Aufklärung, aus allem Möglichen heraus, doch einen Nationenbegriff zu definieren, mit dem wir und unsere Nachbarn leben können. Das ist Voraussetzung, meiner Meinung nach, wenn Deutschland zukünftig auch unter einem gewissen säkularisierten Segen leben könnte.
Günther, jetzt hast du Gott sei Dank noch ein Hauptwort eingespeist. Ja. Das mich, muss ich leider gestehen, in den vergangenen Jahren manchmal doch ein bisschen genervt hat, das Wort Aufklärung.
Ich habe gesagt, mit all den Fehlern wir werden immer wieder auf die Aufklärung zurückgeworfen werden, denn wenn man die Aufklärung, was man tun muss, revidieren muss, wie ich überhaupt für Revision bin, ja, dann nur mit den Mitteln der Aufklärung, nicht mit Mystifizierung, Martin. Nicht mit Mystifizierung, nicht mit Gefühl, sondern schon mit erklärtem Bewusstsein.
Ja,
da bin ich anderer Meinung.
Ja, gut, Günther. Aber, weißt du, ich, wann immer ich dieses Wort gelesen habe, du wurdest zitiert, ja, dass du wieder Aufklärung angemahnt hast und so weiter, dann habe ich immer gedacht, es war immer meine Reaktion. Ja. Menschenskinder, Aufklärung, das ist für mich 18. Jahrhundert. Das ist der Aufbruch des Bürgertums, der so grandios gelungen ist, nicht wahr? Mit der Herstellung von Öffentlichkeit, mit der Herstellung von Toleranz, Forderung von Toleranz und so weiter. Aber unsere Generation, deine, meine, unsere Generation fordert oder zitiert das Wort als ein aktuelles, politisches, etwas, was jetzt noch zu leisten wäre.
Also ich sage jetzt nicht Rückbesinnung auf Lenin, sondern Rückbesinnung auf Montaigne. Ja. Wo der natürlich, das war der in Europa jedenfalls der Anfang von Aufklärung.
Aber Günther, das musst du doch nicht einfordern. Ich meine, das wollte ich damit sagen. Das ist alles gelaufen.
Nein, jeder, der ein bisschen schreiben kann, und es gibt die fixen Stimmen überall, mokiert sich über die Aufklärung. Dabei sind wir alle Produkt dieser Aufklärung. Sozialismus wie Kapitalismus ist ohne Aufklärung nicht zu denken. Es war die Ablösung.
Aber Günther, das ist gelaufen.
Absolut. Nein, es ist nicht gelaufen.
Das
ist gelaufen.
Was steht an der Stelle, wenn Sie sagen, es ist gelaufen?
Es gibt keinen Prozess in unserer kurzgeschlossenen Geschichte in Europa, der gelaufen ist. Es ist weder die Aufklärung gelaufen, noch ist Auschwitz gelaufen. Nichts ist gelaufen. Auch die Geschichte der Deutschen im Verhältnis zueinander und ihre Unfähigkeit, sich zur Nation zu bilden, ja, ist auch nicht gelaufen. Nichts ist gelaufen. All dieses bedarf der Wachsamkeit, der Aufmerksamkeit, des Einspruchs, Martin. Sonst läuft es, wie in unserer Geschichte, wiederholt schief.
Gut, das ist vielleicht sicher ein Unterschied, weil ich das nicht sehe, dass da noch etwas ernsthaft schief laufen könnte. Und Aufklärung ist für mich deshalb gelaufen, weil die wesentlichen Forderungen der Aufklärung, nämlich also die Rechts Rechtssicherheit und die Öffentlichkeit...
Nichts ist davon durchgesetzt. Nichts hat Bestand in der Sache.
Ja gut, Entschuldigung. Günther, wenn ich dieses Wort immer, also bei dir da zitiert sah, dann habe ich immer gedacht, ich habe immer gedacht, zum Beispiel wie jemand über den Paragraph 218 denkt. Ja? Das halte ich nicht für ein Thema Aufklärung. Ich finde, ich finde zum Beispiel, jemand darf über Paragraph 218 so denken und so denken und ich halte ihn nicht, wenn er das Gegenteil von mir denkt, für unaufgeklärt. Nicht? Das, ich wüsste überhaupt kein ernstzunehmendes politisches Thema, das man noch unter dem
Doch,
Begriff
aber, Aufklärung... Natürlich, wenn der Vatikan, auftritt auf der...
In Kairo. Das ist nicht Aufklärung, das ist die Rückständigkeit des Vatikans, ihn nicht zu unserem Aufklärungssoll machen.
Aber du willst doch nicht sagen, dass der Vatikan in Deutschland kein Mitspracherecht hat. Natürlich spielt auch das hier eine Rolle. Wenn man Verhütungsmittel...
Günther, wenn du den letzten Dorfkaplan
Ich rede vom Papst, ich rede nicht vom letzten Dorfkaplan. Aber
du redest ja von uns.
Von einem polnischen Papst, auf den man große Hoffnung gesetzt hatte, weil er politische Erfahrungen mitbrachte,
aber damit, was ja nicht
oft passiert. Dieser Mann enttäuscht auf eine grauenhafte Art und Weise. Das betrifft natürlich in erster Linie die dritte Welt, aber es geht in unsere Bereiche hinein. Deswegen kannst du doch nicht von einem Schluss der Aufklärung reden.
Aber Entschuldigung, ich meine, Aufklärung ist ein diskutabler Bereich, wo es hin und her geht, wo noch nichts entschieden ist, wo man so sprechen kann und so sprechen kann. Aber über dieses Thema, was der Papst da zu Kairo gesagt hat, das ist doch unter uns nicht mehr diskutabel.
Ja, Martin Walser, Günter Grass, in diesem Sinne war es ein aufklärerisches Gespräch, dass Sie miteinander gesprochen haben, dass die Kontroversen benannt, argumentiert, entwickelt werden konnten. Wir konnten keine Übereinstimmung herstellen, das war auch nicht die Absicht. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. NDR 3 in dieser Sonderausgabe unserer Reihe Diskurs und Dokument hörten Sie ein natürlich irgendwann notwendigerweise abbrechendes Gespräch über Deutschland mit Martin Walser und Günter Grass.
In Erinnerung an den vor 8 Tagen verstorbenen Stefan Lohr, lange Jahre verantwortlicher Redakteur in der Kulturredaktion des NDR und vielseitig engagiertes Mitglied des Kultur- und insbesondere Literaturbetriebs, haben wir heute eines seiner zahlreichen denkwürdigen Gespräche wiederholt. Dies aus dem Jahr 1994, als Günter Grass und Martin Walser nach jahrelangem Streit auf Einladung von Stefan Lohr zum ersten Mal wieder von Angesicht zu Angesicht miteinander diskutierten.
NDR Kultur.